Willkommen beim Adi-Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarik Abunay.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Andreas Thalheimer, ich bin Adipositas-Chirurg am Adipositas-Zentrum Zürich und wie ihr hört, nicht alleine, auch wenn Marco Büter heute aufgrund anderer Verpflichtungen nicht am Start ist. Ich freue mich, wie immer hier an unserer, meiner Seite, Tarik Abunay begrüßen zu dürfen. Hallo Tarik.
Hallo Andi, und du hast nicht so schön gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer.
Das tut mir leid.
Das hat gefehlt.
Das macht aber auch nichts. Das ist die individuelle Note des Nichtdaseins von unserem lieben Freund und Kollegen Marco. So ist es. Wie auch immer, zurück zu unserer heutigen Sendung. Ich freue mich außerordentlich, heute Frau Professor Tanja Krones begrüßen zu dürfen. Tanja ist klinische Ethikerin, wenn ich das so sagen darf, hier am Universitätsspital in Zürich und würde dich bitten, Tanja, dass du dich mal selber ganz kurz vorstellst, umreißt, was die Aufgabe einer klinischen Ethikerin ist, was dein Hintergrund ist, solche Sachen. Das wird sehr interessant für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr auf unsere Aufnahme.
Ja, mache ich gerne, Andreas. Ja, Tanja, habt ihr schon gehört, Tanja Krones ist mein Name. Wir sind ein Team in der klinischen Ethik am Universitätsspital in Zürich, sind auch assoziiert an der Uni Zürich. Vom Hintergrund bin ich Ärztin und Soziologin und habe in den 90er Jahren war mein Mentor damals der Gastroenterologe Gerd Richter in den USA gewesen und hat so die richtig praktische klinische Ethik am Krankenbett mitgebracht. Das habe ich da kennengelernt und fand das so toll. Man denkt ja manchmal nicht, wie so die Wege gehen, dass ich klinische Ethikerin geworden bin und bin seit 2009 hier in Zürich.
Okay. Das darf ich ganz kurz noch den Hörern sagen, den Hörerinnen und Hörern. Einigen ist Tanja, man hört ja jetzt nur die Stimme, aber bestimmt noch in Erinnerung von Zürich meets München hier in Männedorf im letzten Jahr.
Tolle Veranstaltung.
Danke, das freut uns sehr. Aber Tanjas Beitrag oder Vortrag war auch einer der beliebtesten, das muss man mal sagen. Also die Dame, die den Vortrag dort gehalten hat zum Thema Ethik, das ist Tanja, die jetzt hier vor dem Mikrofon sitzt.
Wunderbar, da freuen wir uns drauf.
Da freut mich ja sehr zu hören, wunderbar.
Tanja, ich habe es nicht ganz mitgeschnitten. Mhm. Du hast eine Facharztausbildung in der Gastroenterologie gemacht, ist das richtig?
Ich habe letztlich nicht den Facharzt gemacht, sondern mich hat die Ethik erwischt, kalt erwischt, warm erwischt und so kam es, genau.
Mit was beschäftigst du dich tagsüber?
Mit ganz vielen unterschiedlichen Fragen. Also ganz wichtig ist eben die Unterstützung von Patientinnen, Angehörigen, Behandlungsteams, wenn es um schwierige Fragen geht. Das geht natürlich von dem, was einem vielleicht zuerst einfällt. Fragen von Therapie, Zielen, ne? Also Umstellung vielleicht auch auf eine palliative Therapie. Ganz häufig aber auch vulnerable Patientengruppen, Fragen von Kostensicherung, sozialethische Fragen, Fragen von Patientenverfügung. Aber es geht auch nicht nur sozusagen auf dieser Ebene Patientin, Ärztin, Behandlungsteam, sondern durchaus auch so um organisatorische Fragen. Wie kann man eine Organisation zum Beispiel so machen, dass sie sicher ist? Also Weisungen, Richtlinien, aktive Fehlerkultur zum Beispiel. Und auch auf nationaler Ebene sind wir da dran. Also ich bin auch Mitglied der Nationalen Ethikkommission zum Beispiel in der Schweiz und auch bei der Zentralen Ethikkommission in Deutschland. Und das ist ganz schön, wenn man dadurch auch als Ethikerin so ein bisschen auch so auch was bewirken kann, ein Stück weit zumindest, indem man so heiße Kartoffeln, heiße Themen auch aufgreift und gemeinsam auch so bearbeitet.
Ja toll, also wir sehen ein sehr umfängliches Betätigungsfeld mit vielen, vielen unterschiedlichen Aspekten. Weil wir ja hier auch im Adi-Podcast sitzen, werden wir uns heute um ethische Fragestellungen, ethische Diskussionspunkte um das Thema Adipositas kümmern, selbstverständlich. In dem Zusammenhang würde ich mal mit einer ersten Frage beginnen. Mhm. Wir haben damals ja auf unserem Symposium Zürich Meds München schon auch über das Thema Stigmatisierung der Erkrankung gesprochen. Also sprich, das, was viele unserer Hörerinnen und Hörer im eigenen Leben oft erlebt haben, dass sie beschuldigt werden, selbst für die Erkrankung und die Ausprägung der Erkrankung verantwortlich zu sein.
Ja.
Und dieses Übertragen von Verantwortung von außen bedingt ja dann selber auch ein Phänomen, das wir als Selbststigmatisierung bezeichnen, dass du quasi als Betroffener anfängst, dich selbst schuldig zu fühlen für die Erkrankung, die dich ereilt hat.
Ja.
Aus ethischer Betrachtungsweise, wie stehst du zu einem Thema Stigmatisierung einer Erkrankung grundsätzlich und möglicherweise im Speziellen bezüglich der Adipositas?
Also Stigmatisierung und implizite Vorurteile, davon sprechen wir ja auch, die wir ja alles ein Stück weit haben tatsächlich, ganz unterschiedliche Art, sind natürlich ein total relevantes Thema in der Ethik. Es geht natürlich um die fundamentale Frage von Gerechtigkeit und von einer fairen Behandlung. Wir reden ja davon, dass Ärztinnen, was ja nicht stimmt, einen hippokratischen Eid schwören. Was wir wirklich tun, ist, dass wir das ganze Gelöbnis eigentlich als Grundlage haben. Und da ist eben genau der Punkt, dass wir als Ärzte und Ärzte aufgefordert sind, nicht diskriminierend zu behandeln. Wir wissen aber gerade die Adipositas, da gibt es viele Studien auch zu, selbst auch im Gesundheitswesen. Es gibt da ein Anti-Fat-Bias, also es gibt wirklich Stigmatisierung im Gesundheitswesen. Wir wissen, das führt in der öffentlichen Gesundheit, wenn man das sich anguckt, auch dazu, dass zum Beispiel Patienten mit Adipositas weniger oft untersucht werden, Gesprächszeiten kürzer sind, gerade Vorsorgeuntersuchungen zum Beispiel bei Frauen weniger häufig gemacht werden. Also das ist so die eine Ebene. Ne? Also
das ist die, wenn ich kurz reinspringen darf, die Stigmatisierung von im Englischen Healthcare Professionals, also sprich Ärztinnen, Ärzten, gegenüber von Patientinnen, Patienten, die von Adipositas betroffen sind.
Genau,
woher kommt das?
Woher kommt das? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also erstmal sind Ärzte und Ärzte ja auch nur durchschnittlich moralisch. Also wir sind ja auch nicht unbedingt moralischer als andere, Ethikerinnen übrigens auch nicht. Und das ist sozusagen, ein Stück weit ist es normal. Wir alle haben Stereotypisierung und Vorurteile und wir wissen gerade, die Adipositas gibt noch einen ganz tollen Wikipedia-Eintrag, wer mal schauen mag. Eine gewichtsspezifische Stigmatisierung, das ist sehr schön zusammengefasst. Tatsächlich ist das geschichtlich, hat sich das immer geändert, unterschiedlich. Aber in unserer westlichen Welt gilt Adipositas eben nicht als Schönheitsideal so stark, wie es in anderen Kulturen unterschiedlich ist. Und es hat sich tatsächlich auch mit der Selbstzuschreibung, wie man damit umgeht, auch ganz spannend historisch, sehr, sehr, sehr gewandelt. Und tatsächlich ist es so, dass man sagen kann, dass im 20. Jahrhundert, genau das, was du eingangs gesagt hast, Andreas, dass diese Zuschreibung an den Menschen, du bist selbst schuld, also sozusagen das Verhalten triggert, bewirkt auch, und das ist ja nicht nur bei Adipositas so, sondern auch bei Rauchen, Suchterkrankung. Man ist selber schuld, gerade bei so Tabuthemen, wo man sich selber verabgrenzen will. Das gilt auch für die Adipositas. Das ist ein Phänomen tatsächlich des 20. Jahrhunderts. Und auch was ist dann passiert mit dem sich dabei auch schlecht fühlen und dass das Ganze verschlimmert. Das ist tatsächlich ein gesellschaftliches Phänomen und davon ist das Gesundheitswesen überhaupt nicht ausgenommen. Wir sind Teil der Gesellschaft.
Das heißt, Ärztinnen und Ärzte sind in dem Kontext einfach nur Teil einer stigmatisierenden Gesellschaft. Nicht besser, nicht schlechter als der Rest der Gesellschaft natürlich.
Ich würde es mir wünschen, natürlich, dass wir, und wir haben natürlich ein Ethos, ne? Wir erinnern uns daran und natürlich ist das besonders einflussreich. Und dadurch machen wir ja auch so Sachen wie zum Beispiel, dass wir so ein Mantelstudie haben, mit dem Marco zusammen ja auch und anderen Kolleginnen und Kollegen, Mantelstudium Adipositas mit jungen Studierenden, wo wir genau über diese Fragen auch sprechen. Also man kann sehr viel tun und insofern auch wirklich sich auch nochmal sagen, das ist etwas, was anerzogen ist, wovon teilweise gar nichts kann, für so implizite Vorurteile. Gibt es ganz spannende Tests, einer aus Harvard ein Test, das ist ganz spannend, weil das tatsächlich für die Adipositas bedeutsam ist. Stigmatisierung kennen wir natürlich auch von anderen Sachen, geschlechtsspezifische Stigmatisierung, Ethnizität, Fragen von Transgender, Homosexualität. Und es gibt so einen Test, den man messen kann, ob man gute Eigenschaften tendenziell Menschen mit dieser Kategorie zuschreibt. Und es gibt in der Harvard Medical School, in Harvard wird das untersucht, schon ganz lange. Und tatsächlich konnte man zeigen, dass in den meisten dieser Kategorien die Implizierten, das sind ganz viele, die da mitmachen, weltweit, tausende von Menschen, die Vorurteile gegenüber Ethnizität zum Beispiel abgenommen hat, ein Stück weit auch Homosexualität, aber gegen Adipositas tatsächlich zugenommen hat. Das gibt eine Studie, die man auch in diesem Wikipedia-Beitrag zum Beispiel nachlesen kann.
Ja, interessant. Du hast das Mantelstudium hier im Universitätsspital in Zürich erwähnt. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, kurz erklärt, das ist eine Veranstaltung, die im Rahmen des Medizinstudiums stattfindet. Ich glaube, das sind Studierende des dritten, vierten Jahres etwa.
Ja, genau.
Also schon etwas fortgeschrittenere Studierende. Und in diesem Mandelstudium wird die Erkrankung Adipositas aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und Dimensionen besprochen, diskutiert. Es werden Daten gezeigt, es werden Untersuchungen vorgeführt, es werden die Studierenden auch in sogenannte Fatsuits gepackt, also in Kleidungsstücke, die eben simulieren, wie sich Menschen fühlen, die 30, 40, 50, 60 Kilo Übergewicht haben. Wir haben hier in der Arbeitsgruppe die Veränderung der Wahrnehmung untersucht, der Studierenden vor und nach den Mandelstudiengängen, das auch publiziert. Und es zeigt sich da tatsächlich, dass die, genau das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, die Stigmatisierung, die Vorurteile der Studierenden bezüglich der Erkrankung Adipositas durch das Mantelstudium, zumindest zum Zeitpunkt direkt nach dem Mantelstudium, signifikant abgenommen hat.
Ja.
Und das ist natürlich eine enorm wichtige edukative Aufnahme, die wir als bedeutend ansehen. Deshalb hat das Mantelstudium Adipositas eine große Bedeutung für uns. Du hast gesagt, dass Stigmatisierung einer Erkrankung einen kulturellen Kontext hat, natürlich. Liegt das zum einen auch daran, dass man diese Erkrankung Adipositas den Betroffenen ansehen kann? Ganz im Gegensatz zu anderen Erkrankungen, die man ja nicht gleich sieht von außen.
Ja, das ist eine tolle Frage. Ich habe ja vielleicht eigentlich, wir haben die Hörerinnen und Hörer sich erinnert, ich habe ja auch Soziologie studiert und es gibt einen ganz tollen kanadischen Soziologen, der Erwin Goffman. Und das ist eigentlich der Soziologe, der Stigma, das Buch heißt auch Stigma, auch tatsächlich soziologisch gefasst hat. Und Stigma ist wirklich ein Merkmal, was vor Publikum offensichtlich wird. Also zu einem Stigma gehört nicht nur eine Eigenschaft, sondern dass diese Eigenschaft sichtbar wird und auch sichtbar verbalisiert wird. Das heißt, es ist etwas, was ein Merkmal, was offensichtlich wird und was dann wirklich eben genau zu diesen Selbstverhandlungen, auch Selbstzuschreibungen von Stigma und diesem, was wir auch bei Menschen mit Adipositas kennen, auch zur schlechteren Selbstwahrnehmung führen kann. Also es gehört immer das Publikum dazu und die Reaktion des Publikums und ein Mensch mit einem Merkmal.
Das ist eine ganz neue Information für mich, hochspannend. Spielt sich jetzt im Kopf so ein paar Bilder ab. Bedeutet, wenn ich jetzt jemanden sehe, der offensichtlich alkoholkrank ist, in einem schlechten Zustand, ja, wie verlottert ein bisschen, ist das ja auch eine sichtbare Problematik. Und,
genau.
Und so wird auch Stigma getriggert.
So wird Stigma getriggert. Und tatsächlich wissen wir, dass auch Menschen mit Alkoholerkrankungen genauso tatsächlich manchmal nicht fair behandelt werden im Gesundheitswesen. Ein anderes großes Thema, Organtransplantation zum Beispiel, obwohl wir die Evidenz haben, dass auch Menschen, selbst wenn sie schwer alkoholkrank sind, wenn man das nachher anguckt, tatsächlich kein wirklich schlechteres Outcome haben zum Beispiel. Das wissen wir schon sehr lange. Und all das mit Rauchen, mit Adipositas, hat ja tatsächlich zu diesen Diskussionen geführt. Eine ganz wichtige ethische Dimension auch. Wenn man meint, man ist selber schuld, man muss nur stark sein, dann muss man nicht trinken, dann muss man nicht viel essen, man soll sich doch einfach mehr bewegen, oder? Dass das eben auch dazu führt, dass man auf diese Ideen kommt, dass man dann die Leute doch mehr zahlen sollten, auch für eine Krankenversicherung, oder? Oder bestimmte Dinge, die dann eben helfen können. Adipositaschirurgie, da kommen wir sicher noch drauf. Oder auch Medikamente, dass man das sagt, dann muss man die eben auch selber zahlen. Wer schuld ist, soll selber zahlen. Und das ist aus der ethischen, philosophischen Perspektive immer gut, wenn man sowas hört, dass man sagt, okay, dann, wenn mal angenommen, es wäre so, wir kommen sicher noch drauf, man wäre selber schuld und würde Menschen, die eine Verhalten zeigen, was zu einer Risikoerhöhung führt, mit einer lebensbedrohlichen Konsequenz, die sollten doch dann sozusagen benachteiligt werden oder selber zahlen. Und ich liebe ja die Mobiliar, das ist eine Versicherung in der Schweiz, ne, die immer so schöne Bilder hat. Und da gibt's ein Bild, da fährt ein Skifahrer eine blaue Piste runter, eine schwarze Piste runter und eine braune Piste runter. Und dann, wenn man sich jetzt vorstellt, beide würden sich auf der blauen Piste und auf der braunen Piste, die ganz, also ne, ganz steil ist, will sich verletzen und gleichzeitig würden die ganz fiese Verletzung der Leber kriegen, sodass beide eine Lebertransplantation bräuchten, da müsste man in dem Moment, klar, weil das ist wirklich selbstverschuldet, weil da hat man sich, ne, man ist Adrenalin-Junkie, klar, auch unterschiedlich, aber man hat entschieden, man fährt den Berg runter. Da müsste man klar sagen, okay, dann kriegt der ganz klar auf der blauen Piste die Leber. Und wenn man sich das durchdenkt, alleine, wir gucken ja nochmal hin, was heißt als Selbstverschulden, dass man konsequent im Gesundheitswesen alles, wo Menschen sozusagen mit ihrem Verhalten entschieden haben, aus dem Grund sagt, dir werden lebensrettende und auch wichtige Dinge vorenthalten. Ich glaube, in so einer Gesellschaft, wenn man sich das wirklich durchdenkt, würden wir nicht leben wollen. Und es trifft diese Argumentation klassischerweise Menschen, die stigmatisiert werden, also deren Eigenschaften gesellschaftlich für nicht wünschenswert erachtet werden.
Ich denke, deswegen ist das nicht nur unter ethischen Gesichtspunkten. Letztendlich ist ja die Stigmatisierung beziehungsweise die Einstellung und die Vorurteile, die medizinisches Fachpersonal hat. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, der Adipositas-Patient als erstes geht ja zum Hausarzt. Und wenn der bestimmte Vorurteile hat oder ein Alkoholkranker oder was auch immer, das ist ja eine lebensentscheidende Frage. Oder kann das ja sein, die Stigmatisierung?
Weil dir Therapie vorenthalten wird.
Genau, also. Genau.
Hast du selbst als Betroffener Stigmatisierung erlebt, damals in deinen, sagen wir mal, morbid-adipösen Zeiten?
Naja, ich glaube, jeder extrem Übergewichtige, ich war ja knapp 200 Kilo, also der hat in irgendeiner Art und Weise Stigmatisierung auch von medizinischen Fachpersonen erlebt.
Ja, gibt's auch Daten zu.
Also jeder, ne? Stell dich mal nicht so an und jetzt werd mal langsam aktiv und Quatsch, du brauchst keine Operation, du brauchst ein bisschen Bewegung. Also die Sprüche, die kennt jeder.
Genau, und da hängt auch noch was ganz Wichtiges anderes dran, ethisch und auch aus der öffentlichen Gesundheitsperspektive wichtig, dass wir dazu neigen, allein wenn es um präventive Maßnahmen geht, allein auf die individuelle Verhaltensprävention zu gucken. Also, dass man immer schaut, die Menschen selber sollen doch in ihrem Verhalten was ändern. Und dabei total vergessen, wie wichtig die strukturellen Bedingungen und Verhältnisse sind, die dazu beitragen, dass Menschen krank werden. Und das ist etwas bei der Adipositas, was eindeutig ja ganz, ganz viele Faktoren sind, oder? Die dazu führen. Sollen wir das Thema schon jetzt anschneiden? Also, es ist eines der ethisch relevantesten Themen, denke ich. Ich fange mal mit einer kleinen Geschichte an. Ich hatte ein Dienstaltergeschenk. Ich wollte eigentlich nach Frankreich auf einen Biobauernhof. Letztlich bin ich aus anderen Gründen in Französisch-Polynesien gelandet. Französisch-Polynesien.
Ja, liegt ja um die Ecke.
Liegt quasi um die Ecke, genau.
Da kann man mal in den falschen Zug einsteigen.
Es kam anders. Und vielleicht wissen das einige, die Menschen in Mikronesien, Polynesien gehören gerade in Mikronesien, also gerade in dem amerikanisch, wo die Amerikaner Kolonialherren sozusagen waren und da das die Kultur beeinflusst haben, als erstes, sie gehören zu den morbid adipösten Menschen dieser Welt.
Eine der höchsten Inzidenzen von Diabetes mellitus auch.
Genau. Ne? Und das ist tatsächlich, und ich war in Französisch-Polynesien, wo es nicht so ausgeprägt ist, schon mal wie in Hawaii und in Mikronesien, wo die Amerikanischen sozusagen amerikanisch beeinflusst sind. Spannend war dann die Geschichte in Maupiti. Das war meine Lieblingsinsel, wo ich war. Fantastische Leute, unglaublich herzlich. Es war wirklich wunderschön. 2000 Menschen, die da wohnen, mitten im Ozean. Es war so, es gab zwei Geschäfte, viele Leute kennengelernt. Alle über 60 waren eigentlich normalgewichtig. Und die Kinder und Mittelalten, sage ich jetzt mal, massiv übergewichtig. Und das Einzige, was sich auf dieser Insel verändert hat, war, dass vom Fischen und Obst, also von dem, was die Generation Ü60 sozusagen gegessen hat, da kam der Switch zu den Geschäften. Überall Coca-Cola-Fähnchen, massiv, gibt's ja Unterschiede, wissen wir ja, ne? Zuckergehalt dort in Coca-Cola und Fanta total hoch, von Kindesbeinen an. Das heißt, es ist völlig klar, und da wissen wir auch ganz viel. Ich glaube, da gibt es auch Postcard-Serien schon zu. Es ist weniger das Fett, es ist vor allen Dingen der Zucker, der die Leute wirklich süchtig macht und krank macht. Und die Zuckerindustrie ist so mafiös, ich muss das einfach mal so sagen, wie die Tabakindustrie, die Ergebnisse fälscht, die teilweise Wissenschaft auch gekauft hat. Das muss man einfach schrecklicherweise so sagen. Da haben wir viele Belege zu. Und was es bräuchte, wäre wirklich definitiv auch auf struktureller Ebene, dass der Zuckergehalt in den Nahrungsmitteln sinkt. Und zudem wissen wir, ich rede lange, aber das ist halt eben das zweite Verhältnis, ist, wir wissen, dass ärmere Menschen, auch übrigens Generationen, große Studie aus England, die das gezeigt hat, Menschen, die ärmer sind, essen eben in unserer Welt mehr Fastfood, mehr zuckerhaltige Dinge. Und das ist auch über Generationen dann so. Das heißt, die Kinder sind ja dann schon adipösen. Das geht über mehrere Generationen. Das heißt, auch die soziale Lage spielt eine Rolle. Und das ist so unfair. Wenn man tatsächlich die ganze Zeit immer auf das Verhalten guckt und sagt, bist du selber schuld, was nicht stimmt, es ist genetisch bedingt, es ist verhältnisbedingt, vor allen Dingen der Zucker, oder? Und Verhalten ist eine Komponente, aber nur eine von dreien. Und es ist spannend, evidenzbasiert, wie viel das eine und das andere ist. dahin zu gucken und nicht auf die Verhältnisse zu gucken, dann wäscht man sozusagen Menschen zweimal, die sowieso viel vulnerabler sind, weil sie adipös sind, weil sie oft dann in einer sozialen Lage sind, die eben nicht reich sind. Und man wissen auch, selbst wenn man adipös ist und eine starke genetische Neigung hat, sage ich mal, und viel Geld hat, das weiß man auch nicht bei der Adipositas, auch nicht nur bei der Adipositas, dann wirken auch Verhaltensmaßnahmen besser. Das heißt, auch unsere Verhaltenspräventionsmaßnahmen sind auf Mittel- und Oberschicht eher gestrickt und nicht auf Menschen, die in sozial vulnerablen Lagen sind. Das macht es nochmal doppelt schwer.
Hinsichtlich der Zuckerthematik haben wir ja eine eigene Folge aufgenommen. Die geneigten Hörerinnen und Hörer dürfen sich das gerne nochmal anhören. Die Folge mit der Frau Professor Wöllnerhausen und der Frau Meier-Gasbrach verlinken wir gerne nochmal in den Shownotes. Hochinteressantes Thema und ich stimme dir völlig zu. Und das entspricht auch dem, was wir immer wieder hier in dem Podcast thematisieren, dass die Adipositas ja keine Verhaltensproblematik ist, sondern eine multifaktorielle chronische Erkrankung, die eben, wie du schon richtig sagst, genetisch determiniert ist und durch bestimmte Verhaltensmuster, die auch durch externe Faktoren beeinflusst werden, getriggert ist. Bedeutet aber trotzdem, dass die Erkrankung stigmatisiert ist.
Mhm.
Warum auch immer.
Mhm.
Du hast das ein bisschen skizziert, warum. Und meine Frage, oder woran ich interessiert bin, ist, warum ist diese Population der Patienten und Betroffenen mit extremem Übergewicht so vulnerabel? Warum neigen diese Patientinnen und Patienten oder Betroffene häufig dazu, diese Stigmatisierung von extern zu internalisieren,
mhm,
also sich selbst die Schuld zu geben?
Das tun alle, die stigmatisiert werden. Ich hatte ja Herrn Goffman angesprochen. Also dieses Phänomen ist jetzt nicht Adipositas-spezifisch. Ja. Also wenn man stigmatisiert wird, dann neigt man da typischerweise dazu, selbst auch mit die Schuld an dieser Stigmatisierung sich zuzuschreiben. Also das gilt für andere stigmatisierte Merkmale von Menschen auch. Also das ist wirklich nicht besonders spezifisch.
Es müssen halt nur alle laut genug auf dich einschreien, dann glaubst du das.
Dann glaubt man das, genau. Und dann man sucht ja nach Ursachen. Und die Art, wie diese Dynamik funktioniert, das Publikum, die sichtbar werden, Scham, ne? Also wenn Scham evoziert wird, durch die Art, wie die Reaktion ist, eine beschämende Reaktion, führt in der Reaktion des Individuums, das beschämt wird, zu einer Selbstzuschreibung. Und das, die Adipositas ist einfach eine Form.
Ich glaube auch, das ist ein ziemlich verbreiteter Mechanismus. Es geht ja immer nach der Suche nach dem Schuldigen. Und ich glaube, gerade bei Adipositas zum Beispiel, da ist ja der Schuldige als Person sehr häufig gar nicht auszumachen. Und dann bekommst du noch diese Botschaften, ja, mach doch mal ein bisschen Sport, beweg dich doch mal ein bisschen. Und dann bist du sehr schnell auf dieser Suche nach dem Schuldigen bei dir, obwohl das ja ein vollkommen falscher Weg ist.
Mhm, absolut.
Tanja, kann man dagegen was machen?
Also ich glaube, das Wichtige ist, auf jeden Fall drüber zu reden. Und wir haben ja, und das macht er ja auch, dass die Menschen, wenn die auch multifaktoriell erkrankt sind, gucken wir vielleicht nochmal, ob alle wirklich erkrankt sind. Also das ist ja auch nochmal wichtig, nicht jede Art der BMI-Erhöhung, auch manchmal wird es auch übertrieben, auch wenn man sich die Evidenz anguckt, ne? Also das ist manchmal, muss man auch genau hingucken. Aber letztlich ist es wichtig, dass man, das tut er ja auch, dass man eben eine psychologische Begleitung hat. Und genau diese Sachen, Selbstzuschreibung, Stigmatisierung, ist ja etwas, wo es so wichtig ist, dass man das auch psychologisch eben angeht und sagt, was gibt's für andere Copy-Mechanismen. Ne? Aber man weiß auch, es braucht dann auch ein gesellschaftliches dafür kämpfen. Und das passiert ja im Moment auch, oder? Gerade die Jungen, ne, dass dieses Body-Shaming endlich aufhört. Oder das, also da gibt's ja eine ganz starke Gegenbewegung, die jetzt auch kommt und wo man merkt, gerade die Jungen haben
die Body Positivity an.
Body Positivity, so. Ne? Man hat einfach keine Lust mehr dazu. Das, was ja jetzt wieder stigmatisiert wird, wir können mal so doof sein und jetzt meinen, das ist jetzt alles super. Ne? Also, ne, das ist immer, aber es ist im Fluss. Und man merkt so ein bisschen, das merkt man auch, ich glaube, wenn man sich die Modelbilder anguckt, also so Versace und Co., die ja BMIs haben von Menschen, die so anorektisch sind, dass es total gefährdend ist, oder? Also die Model-BMIs waren gesundheitsgefährdend, sind sie weiterhin teilweise. Aber auch da sieht man ja, wenn man sich mal die Werbung anschaut, da ist auch was im Wandel, oder? Wir sehen immer mehr vom Schönheitsideal, deswegen, es wird sich auch ändern. Ich habe dir das Eindruck, es ändert sich auch gerade, dass das auf den Plakaten jetzt doch plötzlich wieder auch als schön auch dargestellt wird und wertschätzend dargestellt wird. Das ist etwas, ne, das kann man sich selber angucken. Also da sehe ich durchaus einen positiven Trend, muss ich sagen.
Gibt es da wissenschaftliche Daten auch mittlerweile dafür? dazu, dieser Trend des Body Positivity in irgendeiner Art und Weise an krankheitsbedingter Stigmatisierung was verändert?
Also die grundsätzlichen, da müsste man jetzt mal, das wäre toll, eine Psychologin mal einladen, also die Studienlage jetzt bezüglich der Coping-Strategien besser kennen. Grundsätzlich ist das aber so, dass das ja genau die Gegenbewegung ist zu dem Shaming und Stigmatisierung, die zu dieser Selbstzuschreibung von Schuld gehört, wenn man wieder Selbstbewusstsein erlangt. Das sind ja eigentlich so grundlegende psychologische Phänomene, wo es sicher total spannend ist, auch nochmal eine Psychologin, die sich spezifisch damit auseinandersetzen, beforscht, auch nochmal zu fragen. Aber sehr wahrscheinlich, dass es da sehr gute Literatur zu gibt.
Lass uns mal einen Schritt weitergehen und so in dieses Thema ethische Betrachtung von medizinischer Behandlung kommen. Mhm. Jetzt sagen wir, haben wir ein paar betroffene Menschen ja um uns herum, die von extremer Übergewichtsproblematik betroffen sind. Und eine der jetzt in den aktuellen Jahren verfügbaren Therapiemodalitäten ist ja die medikamentöse Therapie. Mhm. Das ist ja was Neues. Mhm. Und die Schweiz ist ja zumindest in der deutschsprachigen Europaregion eines der wenigen Länder, die die finanzielle Absicherung der medizinischen Behandlung gewährleistet. Zumindest über einen Zeitraum von 3 Jahren bei Erfüllung von bestimmten Voraussetzungen. Mhm. Das haben wir ja jetzt in Österreich oder in Deutschland nicht so in dem Umfang.
Ja.
Wie ist deine Position bezüglich der Kostenübernahme einer effektiven, wissenschaftlich abgesicherten, medikamentösen Behandlung einer in der Gesellschaft häufig stigmatisierten Erkrankung, nämlich der chronischen Adipositas?
Also grundsätzlich sind Ethik und evidenzbasierte Medizin, wenn man es richtig versteht, wie Zwillinge. Also wir brauchen eine kritische Evaluation der Studienlage, wir brauchen die klinische Erfahrung, wir brauchen die Werte und Willen des Patienten, wie der Pionier der evidenzbasierten Medizin, die so häufig und mittlerweile mit diesem Schlagwort personalisierte Medizin so oft missverstanden wird, das muss ich echt mal sagen. Das ist eigentlich das, was eine gute evidenzbasierte Medizin ausmacht. Tatsächlich ist es klar, dass Effektivität, Kosten ethisch relevant sind, dass wir eine gute Einschätzung der Evidenz auch bezüglich der Kosten brauchen, auch aus ethischen Gründen, weil es tatsächlich ja um Verteilung von Ressourcen gibt, die allen erstmal zustehen. Ne? Das heißt, es ist wichtig, dass wir da transparent sind. Was die Medikamente angeht, ja, die Evidenz ist da, dass es definitiv auch recht sicher ist von den Daten, die wir haben im Moment und Vorteile bringt. Wir haben, das muss man aber auch sagen, wir haben nicht viele wirkliche Langzeitergebnisse. Die ersten Nebenwirkungen, das ist immer klassischerweise so, wenn Medikamente dann breit aus Studien kommen und verwendet werden, auch in den anderen Populationen, würde man das gar nicht in die Versorgung bringen, wenn die Datenlage bezüglich der Studien schlecht wäre. Aber man powert, sagt man dem. Also man guckt ja nicht bei den Studien vor allen Dingen nach den Nebenwirkungen, dann würde das gar nicht in Studien kommen. Seltenere Nebenwirkungen kommen erst später. Das ist ein normales Phänomen. Das heißt, wir diskutieren ja jetzt schon auch mit den Mengeren über die ersten Nebenwirkungen, die man sieht, Augen und so weiter. Das wird jetzt so ein bisschen mehr in der Diskussion. Wir haben aber tatsächlich keine Langzeitergebnisse, das muss man sagen. Und ich muss ein bisschen als Ethikerin sagen, es ist nicht irrelevant, wenn man ein Medikament lebenslang nimmt, das pro Monat, wisst wahrscheinlich besser, 200, 300 Franken kostet. Das ist eine Therapie, wenn man das aufrechnet, die sehr teuer ist, wenn man sich das vorstellt. Wir kämpfen, und das ist jetzt die ethische Perspektive, liebe Hörer, nicht böse sein, aber so ist es. Wir kämpfen in der Schweiz gleichermaßen wenn wir in dem IV-Töpfchen sind, für ein chronisch krankes Kind, was einen neuen Rollstuhl braucht. Das kostet manchmal wenige tausend Franken. Dann schreibt man 20.000 Anträge. Und wenn man sozusagen pharmazeutische, wo die Pharmaindustrie natürlich auch, ich sage jetzt mal, gut Geld verdient, Sachen hat, dann wird gleich umgeschaltet und gesagt, das ist doch völlig klar, wir retten Menschenleben, wir machen Lebensqualität, das tun wir in der IV auch. Und das ist nicht ganz fair sozusagen, wenn man sich das anguckt. Das heißt, Kosten spielen eine Rolle. Und eine lebenslange medikamentöse Gabe, das muss man schon immer wieder rechtfertigen, überlegen, wenn man das nicht absetzen kann, wie, dass man daran schraubt. Man kann natürlich mit der Pharmaindustrie natürlich, das tun wir ja auch, in Verhandlungen gehen zum Beispiel, aber die Kosten sind schon erheblich und dann muss man natürlich fragen, was kommt tatsächlich hinten raus, letztlich über das Ganze.
Ja, ich verstehe den Ansatz, absolut. Und das ist gerechtfertigt, weil die verfügbaren Mittel zur Verteilung ja begrenzt sind. Also genau. Thema Allokation ist ja immer ein ganz großes.
Ja.
Jetzt ist es so, dass wir eine Therapieoption haben, die effektiv ist im kurzfristigen Verlauf. Da hast du recht. Langzeitdaten gibt es im größeren Umfang nicht. Wir wissen, dass die Gewichtsreduktion ja bis zu 20% des Gesamtkörpergewichtes sein kann. Das ist hocheffektiv und führt zur Reduktion kardiovaskulärer Nebenerkrankungen, metabolischer Situation etc. Also das wird alles verbessern. Die Daten zu den medikamentösen Therapieoptionen im Hinblick auf Verlängerung des Lebens zum Beispiel, die liegen natürlich noch nicht vor aufgrund der Kürze der Einführung.
Genau.
Jetzt muss man dann sagen, das ist dann meine Frage auch an dich, was ist denn so ein Lebensjahr wert?
Ja, das ist immer die klassische Frage, die auch in den Medien ist, ne? Wie viel ist ein Lebensjahr wert? Und das Spannende ist, natürlich kann man sagen, aus der Menschenwürde kann man einen Menschen nicht beziffern in dem Sinne. Das ist sozusagen die eine Perspektive, dass man sagt, jeder Mensch hat Menschenwürde, man darf Menschenleben sozusagen nicht kaufen, nicht bewerten. Sozusagen als per se. Aber es ist nicht richtig so. Ja, warum? Also man, das ist eine Perspektive, sage ich jetzt mal, so die auch klassischerweise, es gibt in der Schweiz das berühmte Morbus-Pompe-Urteil, da kam genau das. Eine Therapie, die 300.000 Franken pro Quali, also qualitätsadjustiertes Lebensjahr kostet. Und das hat man dann gesagt, das ist zu viel. Also hierfür sozusagen so viel Geld auszugeben für einen Menschen ist zu viel. Und sofort kam die Schlagzeile, deswegen habe ich so gesagt, wie viel ist ein Menschenleben wert? Und das ist tatsächlich die falsche Frage, sondern die Frage ist, wie wir sagen, wie sind wir fair? Was wissen wir? Kosten spielen eine Rolle. Und es macht natürlich, es ist relevant, auch ethisch relevant, ob man sozusagen, wenn man durch Therapien mehr Lebensjahre schafft und wenn man sozusagen das, ob das 300.000 kostet oder ob das 1.000 Franken kostet. Wenn man das macht von den teuersten Therapien, die im Moment auf dem Markt sind, für Lebensjahre, wenn man das für die ganze Schweizer Bevölkerung zum Beispiel machen würde, hätten wir innerhalb von einem Jahr einfach kein Geld mehr in der Kasse. Wir hätten nichts für Prävention, wir hätten nichts für Intensivbehandlung. Man muss sich das immer wieder verdeutlichen. Deswegen muss man darüber sprechen. Und man kann nicht sagen, wie viel ist es wert. Man muss aber sagen, es braucht wirklich aus ethischer Perspektive eine sogenannte Gesundheitssystembewertung. Man nennt das Englisch Health Technology Assessment, was eben diese Fragen klärt. Und das muss man mit der Bevölkerung diskutieren. Und das wird in Norwegen gemacht, das wird in Deutschland gemacht, das wird in England gemacht, das wird in Spanien gemacht. In der Schweiz wird das nicht gemacht. Ja, und das ist, kann man drüber diskutieren, wie das sein kann. Also es ist wichtig, dass man einen demokratischen Diskurs auch führt. Wie viel möchten wir, weil es ist eine Frage, die geht alle Menschen an in einer Gesellschaft, die solidarisch auch ist. Wie viel wollen wir sozusagen uns leisten für ein Lebensjahr? Und das gilt dann für alle. Das gilt nicht für einen spezifischen Menschen. Das muss für alle irgendwo fair und gleich sein, ne? Und diese Diskussion wird oft nicht geführt, weil man lieber politisch sagt, Rationierung haben wir nicht, die Fragen sollten wir nicht angehen. Und dann lässt man letztlich diese schwere Last, diese Entscheidung oft auf den Ärztinnen. Und wir wissen so ein bisschen, was kostet und was auch refinanziert wird. Und uns wird dann nicht geholfen, weil alle sagen, nee, also darüber reden wir nicht. Ne? Und das führt zu Ungerechtigkeiten und eigentlich letztlich zu einer Verteilung, die nicht unbedingt aus der öffentlichen Gesundheitsperspektive jetzt wirklich ein gutes Ergebnis für alle bringt.
In der spezifischen Adipositas-Behandlung mit den Medikamenten, die zur Verfügung stehen, ist es ja so, dass die Kostenübernahme für 3 Jahre gesichert ist. Unter Voraussetzung, dass sogenannte Milestones erreicht werden.
Genau.
Es wird also der Therapieerfolg, das nochmal für die Hörerinnen und Hörer, nach bestimmten Zeitintervallen überprüft. Bedeutet, ein Patient, ein Betroffener mit extremem Übergewicht, der medikamentös behandelt wird, muss nach 4 Monaten, 7 Monaten, 12 Monaten bestimmte Gewichtsreduktionen erreicht haben, sonst wird die Behandlung beendet.
Prozentual vom Körpergewicht.
Korrekt. Das erschien für viele Professionals, also für uns, am Anfang absurd. Nach dem Motto, muss ein Bluthochdruckpatient, der seine Medikamente bekommt, auch nachweisen, dass die Medikamente so und so viel Prozent seines systolischen Blutdruckes reduzieren oder nicht? Und kriegt er die Medikamente abgenommen, wenn er diesen Wert nicht erreicht hat, also weiterhin krank bleibt? Ohne weitere Unterstützung im Hinblick auf therapeutische Interventionen. Verstehst du, was
ja,
ich
absolut.
Meine?
Ja, absolut. Also ich glaube, diese Frage, also ich meine
Oder wenn ich da noch
gerne
ein krasseres und kontroverseres Thema reinbringen will, das, was ja auch gerne Marco immer wieder auch in Fachvorträgen bringt, Krebspatient, der eine metastasierte Krebserkrankung hat, er hat Absiedlungen in der Leber, bekommt eine Chemotherapie und die wirkt aber nicht so super, sondern nur ein bisschen. Ist es jetzt so, dass er die Chemotherapie nicht mehr bekommt, weil sie nicht gut wirkt und man lässt ihn einfach so, wie er ist?
Also als Ethikerin würde ich sagen, tatsächlich macht es ja Sinn, genau diese Überlegung, und dann ist spannend, dass es bei der Adipositas jetzt sozusagen, und ich glaube, das hat eben diese Kostengründe oder auch die noch unsichere Evidenzlage bezüglich der Langzeitfolgen. Also es hat verschiedene Gründe. Eigentlich müsste man das Kriterium tatsächlich, und da gebe ich dir völlig recht, und das müsste man eigentlich sowohl ethisch auch als evidenzbasiert tun, tatsächlich für alle anwenden. Tatsächlich muss man sich überlegen, wenn etwas nicht wirkt, dann macht es nicht Nutzen und dann macht es oft sogar ja Schaden, weil alle Medikamente haben Nebenwirkungen. Das gilt genauso wie für Krebsmedikamente wie für andere Sachen. Es ist ein kommunikativer Prozess, dass man das dann auch kommuniziert und sagt, es wirkt nicht. Bei der Adipositas ist es wieder so offensichtlich. Beim Krebs ist es schwieriger. Man sieht vielleicht so ein bisschen so von den Bildern, es geht ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Ja, ne? Und es ist schwerer sozusagen auch zu fassen. Vielleicht auch Therapieerfolg.
Und es ist eine Krebserkrankung,
ne?
Und nicht Fettsucht.
Und es ist eine, ja, genau. Und das ist, denke ich, auch, das muss ich auch sagen, das glaube ich schon, dass das mit einer Rolle spielt. Also wieder die Stigmatisierung, ja, das ist schon so. Aber der Grundgedanke, sage ich jetzt mal, auch das nennen wir Coverage with Evidence. Also, dass man ein neues Medikament mit einer Indikationsstellung, die relativ neu ist, dass man die sozusagen in die Versorgung einführt unter der Bedingung, dass es wirkt. Das haben wir tatsächlich auch bei anderen Medikamenten, also wo auch Verträge sind, durchaus auch in der Krebstherapie gibt es schon auch, dass man unter der Voraussetzung, dass etwas wirkt, Medikamente refinanziert werden, auch von Firmen und so. Das gibt auch solche Dinge. Also es ist jetzt nicht so, als gäbe es diese Idee jetzt überhaupt nicht in anderen Feldern. Aber dass das sozusagen so kommt, das ist, oder wie das kommt, da muss man schon drüber nachdenken. Messen wir damit gleich Maß wieder, oder? Und ich würde sagen, der Grundgedanke ist bei jeder Erkrankung wichtig, weil wir wollen Menschen vor Schaden bewahren, und Medikamente zu nehmen, die individuell nicht nützen, da in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, vielleicht sollten wir mit dieser Therapie auch aufhören, das hat viel mit kommunikativen und bei Krebs auch oft mit dieser Sorge nach schlechter Prognose zu tun und das auch wirklich dann auch zu verbalisieren.
Beim Thema medikamentöse Therapie von Adipositas spielt ja, und das merken wir auch hier im täglichen Kontakt mit den Patienten, zunehmend auch die Eigenfinanzierung eine große Rolle. Mhm. Also sprich, wir müssen den Patienten in vielen Situationen sagen, ja, wir haben eine effektive Therapie, die möglicherweise ihnen auch hilft in dieser Situation. Sprechen wir mal zum Beispiel über erneute Gewichtsanstiege nach einer schon durchgeführten bariatrischen Operation. Wir haben Hinweise dafür, dass die medikamentöse Therapie da ganz gut effektiv sein kann. Bezahlt wird es nicht. Mhm. Das heißt, der Patient ist in der Situation, dass er das ja sich selber finanziert oder eben auch nicht. Das heißt, er wird behandelt oder auch nicht. Mhm. Welchen Standpunkt hast du aus ethischer Sicht, wenn wir sagen, okay, der Patient hat eine gewisse Eigenverantwortung auch für seine Gesundheitsversorgung, finanzielle Eigenverantwortung?
Also wenn ich jetzt die Perspektive der WHO einnehme, ist es ganz wichtig, dass die WHO schon lange auf dem Standpunkt ist, dass es eine für die Evidenz basiert effektiven Grundmaßnahmen. Und da muss man eben genau hingucken, dass es eine universelle Refinanzierung geben sollte. Das ist Universal Health Coverage, so nennt man das auch. Das haben wir in der Schweiz viel, wir behaupten, wir haben das. Wir haben extrem viele Out-of-Pocket-Zahlungen, nicht nur was die Adipositas angeht in der Schweiz. Das ist anders als in Deutschland zum Beispiel. Das heißt, auch da ist immer der soziale Faktor spielt in der Schweiz eine deutlich größere Rolle, reden wir weniger drüber. Wir haben Phänomene in der Schweiz zum Beispiel, dass Arztpraxen ja Medikamente selber auch verkaufen. Also wir haben ganz viel da, wo man ethisch hingucken sollte. Wenn es jetzt um diese Frage geht, selbstfinanzierte Medikamente, weil es nicht von der Krankenkasse bezahlt wird, weil man denkt, dass es was nützt, aber weil das noch nicht im Obligatorium, wie man in der Schweiz sagt, oder weil, würde ich jetzt mal durchaus auch die Perspektive der Krankenkasse mal auch ethisch nehmen und auch der WHO und auch der evidenzbasierten Medizin in dem Fall. Wir dürfen zwar individuelle Heilversuche machen, aber es gibt auch doch einiges, wo wir tatsächlich die Evidenz noch nicht stark genug ist. Und es ist aus der Perspektive der öffentlichen Gesundheit nachvollziehbar, dass Krankenkassen sagen, wir finanzieren erstmal das, wo wir eine gesicherte Evidenz haben. Das heißt, es ist nicht erstmal nur eine Unfairness, wenn man bei einer unsicheren Evidenz, auch wenn man als Ärztin überzeugt ist, wir dürfen ja auch, und das ist auch richtig so, ne? Sowas nennen wir ja auch individuelle Heilversuche oder Off-Label-Use, so kam das ja auch, ne? Dass man das probiert. Absolut legitim, aber auch ein Stück weit legitim von den Krankenkassen, dass man sagt, wenn die Evidenz noch nicht stark genug ist, wir müssen unsere Ressourcen so ausgeben, dass wir das für klar evidenzbasierte, gute, ne, Medikamente machen. Das würde ich sagen, ist etwas, was tatsächlich ist. Auch das gibt's nicht nur bei der Adipositas. Also in Deutschland, die Hörerinnen in Deutschland kennen das IGE-Leistung, sogenannte individuelle Gesundheitsleistung, ein Riesenmarkt aus der evidenzbasierten Perspektive, meistens nicht mit guter Evidenz belegt. Häufig machen, also viele Praxen bieten das an. Da kann man schon die Ärzte und Ärztinnen auch ein Stück weit oft hinterfragen und sagen, und das bringt richtig Geld. Und das kann auch schaden, also auch Screening-Maßnahmen. Das heißt, wenn es nicht bezahlt wird von den Krankenkassen, sollte man vielleicht nicht den Reflex haben zu denken, dass die bösen Krankenkassen immer, sondern auch sagen, okay, es wird tatsächlich vom Grundgedanken her erstmal nicht refinanziert, weil die Evidenz nicht stark genug ist, weil man sich nicht darauf geeinigt hat, dass es sozusagen als Teil des solidarischen Systems halt finanziert werden sollte. Und das ist grundsätzlich nicht falsch, auch ethisch nicht.
Ein wichtiger Punkt. Finde ich auch wichtig, dass du den angesprochen hast. Lass uns vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Jetzt wollen wir einen Patienten, der von extremem Übergewicht geplagt wird, operieren. Mhm. Ist das dieselbe Situation? Also bezüglich der Kostenübernahme, bezüglich der, wie soll ich sagen, der Exposition eines betroffenen Patienten mit einer Therapie, die aber jetzt invasiv wird und mögliche Komplikationen und ja vielleicht auch sogar operationsbedingte Todesfälle nach sich ziehen kann.
Ja.
Also die Intervention wird jetzt krasser, wird intensiver und auch für den Patienten gefährlicher.
Mhm. Also die Behandlung der morbiden Adipositas ist eigentlich eins von vielen, vielen Beispielen. Diabetes gehört dazu. Die meisten Situationen in den Menschen sind, es gibt einige eindeutige, die meisten sind aber so, dass man sagen muss, Menschen würden von einer wirklich gemeinsamen Entscheidungsfindung profitieren, die nicht einfach durch Aufklärung informiert sind, sondern durch evidenzbasierte Entscheidungshilfen. Die gibt es auch für die bariatrische Chirurgie. Die gibt es auch meines Wissens für die Medikamente, auch im Vergleich. Und das ist was ganz anderes, als wie wir sonst normalerweise aufklären. Das ist eigentlich ethisch der Goldstandard. Das heißt, dass wenn man eine morbide Adipositas hat, kann man ja auch ist es wichtig, erstmal zu sagen, was bedeutet ein Leben mit Adipositas, ohne dass ich irgendwas mache? Eine faire Prognoseeinschätzung, auch bezüglich der Risiken. Und dann kam ja die bahnbrechende, deswegen ist die bariatrische Chirurgie meines Wissens ja immer noch der elektiv am häufigsten durchgeführte Eingriff der Welt. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt geändert hat durch die Medikamente, von allen Eingriffen.
Ja, die Medikamente haben jetzt die Anzahl der Operationen nicht wesentlich beeinträchtigt.
Okay, ja, aber es ist, genau, ist eine ganz, also eine der häufigsten chirurgischen, sagen wir mal so, lassen wir mal sich zu weit aus dem Fenster, chirurgische Eingriffe.
Da einigen wir uns drauf.
Genau, und das kam ja letztlich, weil man das in der Studie gesehen hat, dass das war sozusagen dann in einem sehr berühmten medizinischen Fachzeitschrift, dem New England Journal of Medicine, wo man geschaut hat, dann eine 10 Jahres, das haben wir immer die Medikamente noch nicht, nach 10 Jahren geguckt hat, die mit und ohne Operation, wie entwickeln die sich weiter in der Kohorte und gesehen hat, die Sterblichkeit sinkt nach 10 Jahren. Das war sozusagen Weight Loss, ne? Lose Weight, Live Longer. Das war
eine der härtesten
Endpunkte, genau. Wenn man jetzt aus evidenzbasierter Medizinsicht und Shared Decision Making, gemeinsame Entscheidungsfindung hinguckt, ist es wichtig zu sagen, was genau ist passiert vom Effekt. Und man kann das sehr schön demonstrieren. Man kann sagen, wenn man sich die Daten anguckt von Sjörgen, die Studie, war eine 10-Jahres-Kohorte, 2000 Menschen. In der Operationsgruppe sind 100 gestorben, 101 glaube ich. Und in der Kohorte, also in der Operationsgruppe nach 10 Jahren, waren 101 verstorben von 2000. In der Kohorte, die nicht operiert worden ist, 126. Wenn man das jetzt runterbricht auf 100 Patienten, das kann man sich sehr gut vorstellen, wenn man sich so 100 Böllelis Menschen vorstellt, sind insgesamt in der Operations-, also sind 6 gestorben und einer ist gerettet worden. Einer. So, und dann kann man sich überlegen, nach 10 Jahren, das ist die Evidenz, also das absolute Risiko des Versterbens, signifikant, deswegen bahnbrechend. Wenn man sich das aber anguckt, wie viel das ist, dann ist einer von 100 weniger gestorben. So, und dann muss man sagen, das ist jetzt nicht wahr, falsch, irgendwas. Es gibt einen guten Grund, dass Menschen sagen, ja, ich gehe, und du hast es angesprochen, die operationsbedingte Mortalität ist natürlich die 90-Tages-Mortalität, auch nachweisbar in der Studie, wenn man jetzt von 1000, die ist geringfügig höher. Ja, die ist jetzt nicht, überhaupt nicht in dem Bereich von 6, die ist im Bereich von, ja, Promille-Bereich, ne, aber schon doppelt so hoch wie in der, natürlich, die 90-Tages-Mortalität ist da. Und dann muss man eben, wenn man fair Menschen mitnimmt, muss man sagen, guck mal, das ist das, was du erreichen kannst, was jetzt die Sterblichkeit angeht. Ne? Würdest du das dafür, dieses akute Risiko der OP eingehen, um in 10 Jahren, wenn du dir vorstellst, ist es dir wert? Menschen machen das ja aber nicht nur aus dem Grund, oder? Menschen machen natürlich auch das Ganze nicht wegen der Sterblichkeit alleine, sondern auch, weil die Lebensqualität, ne, sich verbessert, weil die an die anderen Faktoren, weil schnell Gewicht verloren wird und. Das heißt, es gibt auch andere Faktoren, warum Menschen aus gutem Grund sich jetzt auch für diesen Weg entscheiden. Aber es ist nicht fair, sozusagen nur eine Aufklärung zu machen. Es wäre eigentlich gut zu demonstrieren, was bringt eine Operation wirklich, das zu visualisieren, mit so einer Entscheidungshilfe und zu sagen, wissen Sie, die Medizin hat mehrere Möglichkeiten. Wir können Ihnen mehrere Sachen anbieten und es geht wirklich um Sie, was Ihnen wirklich wichtig ist, was Ihnen nicht passieren darf, was sind Ihre größten Ängste, Sorgen und Ihre größten Hoffnungen. Und für den einen ist die OP dann das Beste, wenn man das fair darstellt und für jemand anders sagt er, naja, also so viel bringt es dann vielleicht auch nicht, wenn ich mir das vorstelle, ich sollte es lieber lassen. Aber dass diese Basis würde man sich ethisch wünschen für alle morbid-adipösen Menschen.
Ja, ich finde das einen super, super interessanten Aspekt, den du jetzt gerade schilderst, weil für uns in diesen klinischen Studien ist ja das Langzeitüberleben, wie ich gerade gesagt habe, der super harte Endpunkt.
Genau.
Aber für die Alltäglichkeit der Erkrankung und für den Betroffenen, ja, eigentlich relativ irrelevant, wie du dargestellt hast.
Und übrigens für Ärzte und Ärzte auch, das ist ganz spannend, dass wir in der Medizin immer auf die Langzeitmortalität gucken, als härtesten Endpunkt. Und für Menschen ist, und da gelten, sind wir Ärzte und Ärzte nicht anders, wir wichten sozusagen, weil in den 10 Jahren ein Risiko für Sterblichkeit sehen, gewichten wir das als Menschen im Schnitt, wie gesagt, auch da gibt es Adrenalin-Junkies, weniger stark als ein akutes Risiko. Das heißt, wir neigen dazu als Menschen und auch als Ärzte, da gibt es schöne Studien zu, für eine akute Risikoerhöhung eigentlich nicht so viel, also die sozusagen höher zu gewichten als möglicherweise einen längerfristigen Vorteil. So sind wir als Menschen. Und in der Medizin neigen wir von der Wissenschaft dazu zu sagen, aber in 10 Jahren Diabetesbehandlung auch, ne, die Gefäßschäden, die übrigens ja eigentlich eher selten sind, die werden verringert, die Sterblichkeit wird verringert. Das bewegt sich in einem Bereich, der signifikant ist, aber der sich erst in der Zukunft abspielt. Und Menschen gewichten sowas wie akute Lebensqualität heute, morgen, im nächsten Jahr sehr, sehr hoch. Und da sind wir Ärzte und Ärzte, wie gesagt, gar nicht anders, wenn wir selber entscheiden.
Aber ist das nicht auch gerechtfertigt?
Absolut. Deswegen ist es auch nicht so, dass die Medizin aufgrund dessen, du hast es ja angesprochen, wir starren, hast du gesagt, in der Medizin auf den harten Endpunkt. Ja, tun wir. Aber wir müssen das eben auch hinterfragen, weil das ist eine Werthaltung, die wir da sozusagen machen, auch in Leitlinien und so weiter, die wir als Ärztin selber, wenn wir krank sind, nicht teilen häufig und die man auch hinterfragen kann. Also man muss das akute Lebensqualität und was es bedeutet, eben weil wir das als Menschen tun, auch stärker wichten, weil das für uns wichtig ist, ne? Und nicht alleine sozusagen die harten Endpunkte, ne, auf die wir auch zu Recht stolz sind. Und das ist eine gute Sache, aber nicht für jeden so wichtig.
Wir müssen das den Zuhörern mal kurz erklären. Also die letztes Jahr bei Zürich Meets München waren, die wissen es ja schon, aber ihr hört ab und zu so ein dumpfe Geräusche. Das liegt daran, dass Tanja so für ihr Thema brennt, dass sie die ganze Zeit mit den Händen auf den Tisch haut und
die
Hände herumwirbelt. Also bitte fragt euch nicht, ist irgendwas mit meinem Handy oder irgendwas mit meinem Endgerät, wie der Andi immer sagt. Nein, alles gut, aber es ist ja die Leidenschaft von Tanja für ihr Thema.
Absolut, ich finde es wunderbar, dir zuzugucken beim Reden. Du brennst für das Thema und die Zeit ist wie im Fluge vergangen, muss man sagen.
Ach, sind wir schon durch?
Wir sind
Teil 1, Tanja.
Wir sind beruhige Teil 1 durch. Wir werden dich aber, und da würde ich mich sehr, sehr freuen drüber, nochmal einladen.
Sehr gerne.
Zu Ethik in der Adipositas-Therapie Teil 2.
Gut.
Weil es sind so viele Sachen noch zu besprechen und alle hören dir so gerne zu. Und du hast dich absolut qualifiziert natürlich für die Fortsetzung. Ich danke dir im Namen von Tarik und dem abwesenden Marco ganz, ganz herzlich fürs Kommen. Vielen Dank, es war hocherfreut und erleuchtend, was du gesagt hast. Es gibt sicherlich viele Reaktionen, Gedanken, Kommentare unserer Hörerinnen und Hörer. Zögert nicht, uns das zu schreiben. Dafür gibt es die euch bekannten, in den Shownotes auch publizierten und überall verfügbaren Kommunikationswege. Nochmal vielen Dank, Tanja, und bis zum nächsten Mal. Vielen
Sehr
Dank.
Gerne.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und/oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.